Ganz oft ist es ja auch eine Budgetfrage. Aber ich sage, wenn ich Arbeitgeber und Arbeitgeberin der Zukunft bin, dann schaffe ich für dieses Budget.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Ich spreche heute mit Laura Gruber. Sie ist Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement und Mitgründerin von BeHealth. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der SWZ und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Laura, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Sabina, freut mich, dass ich da sein darf.
Laura, du hast gestern deinen Geburtstag gefeiert, also zuerst mal alles Gute nachträglich. Schauen wir uns ganz kurz deinen Werdegang gemeinsam an für unsere Hörerinnen und Hörer. Laura Gruber ist 1994 in Brixen geboren und ist von klein auf schon sportbegeistert. Sie hat in Innsbruck Wirtschaftsrecht studiert und daneben hat sie sich im Trainings- und Ernährungsbereich weitergebildet. Und 2020 hast du, Laura, gemeinsam mit deinem Partner Christopher Inwinkel das Startup BeHealth gegründet, immer in Innsbruck. Und mit BeHealth versucht ihr seitdem das Thema Gesundheit in die Unternehmen zu bringen. Wir sprechen deshalb heute, Laura, darüber, wieso Gesundheit nicht nur Privatsache ist und wir schauen uns an, welche Vorteile betriebliches Gesundheitsmanagement bietet. Wir möchten natürlich auch wissen, wieso Gesundheit in vielen Unternehmen trotzdem noch kein oder kaum Thema ist und welche Möglichkeiten Unternehmen haben, die Gesundheit ihrer Teams zu fördern.
Rund um die Uhr wachsam. Die Security-Experten von Converto erkennen Cyberbedrohungen frühzeitig und reagieren blitzschnell, damit Sicherheitsvorfälle gar nicht erst entstehen. Infos und Beratung converto.eu/security 800 031 031. Converto. Passion for Technology.
Jetzt werden sich viele die Frage stellen, ist Gesundheit nicht eigentlich Privatsache?
Ja, kann man natürlich sagen, dass es Privatsache ist. Ich bin immer die Freundin davon, dass man als Unternehmer, als Unternehmerin sagt, okay, ich nehme mich der Sache an, weil ich kann da in der Hinsicht wirklich was Tolles daraus machen, indem ich sage, ja, es ist auch Unternehmenssache. Weil indem ich in die Gesundheit meiner Mitarbeitenden investiere, mache ich ja nicht nur was für die Mitarbeitenden, sondern ich mache auch was für mich und für meinen Unternehmenserfolg. Und der Ansatz gefällt mir definitiv besser.
Betriebliches Gesundheitsmanagement nennt man das, wenn Unternehmen genau das machen. Kannst du vielleicht in aller Kürze erklären, was genau damit gemeint ist? Das klingt ja irgendwie nach einer Art Versicherung fast.
Tatsächlich, also über den Begriff lässt sich auch streiten. Ich habe noch keinen besseren Begriff gefunden, bin aber tagtäglich auf der Suche danach. Auch wenn jemand von den Hörerinnen und Hörern einen besseren Einfall hat, bitte gerne bei mir melden. Also vom betrieblichen Gesundheitsmanagement spricht man eigentlich erst dann, wenn Maßnahmen in der Verhältnis- und der Verhaltensprävention im Unternehmen gesetzt werden. Aber nicht nur das, wenn nur das wäre, dann seien wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Wir seien im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn das wirklich in den Unternehmensprozess integriert wird, gelebt wird und auch laufend evaluiert wird. Vielleicht eine kurze Erklärung zu der Verhaltens- und Verhältnisprävention. Verhaltenspräventive Maßnahmen sind alles, was sich bei Menschen am Menschen ansetzen machen kann. Das ist ganz viel das, was wir auch machen. Das heißt, man sensibilisiert, man schafft Bewusstsein für die Themen und gibt ihnen sozusagen Werkzeuge an die Hand, dass sie sich gesund verhalten können. Und in der Verhältnisprävention sind alle die Maßnahmen drinnen, wenn man davon spricht, zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische einzurichten, in Produktionen ergonomische Einstellungen zu machen, beziehungsweise einfach schaut, dass alles ergonomisch korrekt und auch förderlich eingerichtet ist.
Du hast uns jetzt schon ein bisschen erklärt, wie diese Theorie zu den Teams kommt, also durch Einrichtungen. Welche weiteren konkreten Maßnahmen gibt es da, wenn du das zusammenfassen könntest, vielleicht um eine Idee zu bekommen für manche, die das noch nicht kennen?
Es gibt eine breite Palette an Maßnahmen. Es kommt immer darauf an, was für ein Unternehmen habe ich denn? Also was für einen Fokus habe ich, was für eine Unternehmenskultur habe ich, in welcher Branche bin ich unterwegs? Und zum Beispiel kann man mit ganz einfachen Maßnahmen setzen, da kommt dieser klassische, wir haben einen Obstkorb. aber ganz, ganz viel auch darüber hinaus, dass man einfach die Zeiten und Rahmenbedingungen schafft, auch in Bezug auf, wie gehen wir mit Pausen um. Man kann aktive Pausen einbauen, man kann ganz viel in der Kommunikation auch machen, man kann Workshops zur Sensibilisierung machen. Wir sind bei BeHealth Freunde davon, dass wir alles kurz und knackig machen, weil wir wissen, dass Zeit sehr wertvoll ist. Und nichtsdestotrotz ist es eine Utopie, dass der Mensch 8 Stunden lang, was noch ganz oft der Standardarbeitstag ist, produktiv arbeitet. Und deshalb setzen wir hier ganz, ganz bewusst auf kurze, knackige Einheiten, dass man Gesundheit einfach nahtlos in den Arbeitsalltag einbinden kann.
Mhm. Wir beide haben ja schon mal für die SWZ Startup-Serie miteinander gesprochen. Und damals hast du etwas gesagt, das bei mir hängen geblieben ist. Ich zitiere dich da jetzt kurz. Bisher ist unser Gesundheitssystem leider kurativ statt präventiv aufgebaut. Das heißt, der Fokus liegt auf dem Heilen statt auf der Vorbeugung. Kannst du das vielleicht kurz ausführen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ich glaube, es ist ganz einfach, wenn man sagt, man stellt sich's bei sich selber vor. Der Mensch ist einfach von Grund auf eigentlich ein faules Wesen. Also unser Gehirn ist darauf ausgelegt, faul zu sein. Und es ist auch sehr sinnvoll von unserem ganzen System, dass wir da faul sind, weil wenn wir bei jeder kleinen Entscheidung uns überlegen müssten, okay, wie machen wir das und abwägen und so weiter und so fort, das braucht ja extrem viel Energie. Und deswegen auch in puncto Gesundheit macht man selber ganz oft erst was, wenn dann der Schmerz da ist. Weil alles, was im Vorfeld sozusagen zu tun ist, das ergibt für uns eigentlich wenig Sinn, weil warum soll man was machen, wo wir jetzt noch kein Problem haben? Also das ist absolut legitim. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass wir in die Prävention investieren, nicht nur wir als Individuum, also jeder und jede persönlich, sondern auch die Unternehmen, die was dazu beitragen können und darüber hinaus natürlich auch unsere Gesellschaft generell, also jeglicher Staat tut Gutes daran, wenn man mehr in die Prävention gibt, als in die Kur später, weil manche Sachen, muss man auch sagen, kann man einfach nicht mehr rückgängig machen.
Jetzt geht es ja auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement um genau diese Prävention. Betriebliches Gesundheitsmanagement, das ist ja ein richtiges Wortmonster. Du hast es schon angesprochen, klingt auch nicht gerade sexy. Allerdings bringt es Vorteile mit sich, die du schon teilweise genannt hast. Kannst du da vielleicht noch weitere Vorteile nennen, wieso man das machen sollte als Unternehmen?
Als Unternehmen, oder? Ja, da gibt es eine Reihe von Vorteilen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht immer ganz sichtbar sind. Aber wenn ich mich als Unternehmen um die Gesundheit meiner Mitarbeitenden kümmere und auch wirklich das lebe, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir erleben es oft in unserem Alltag, dass nach außen zwar alles extrem schön ausschaut und es werden ganz viele Maßnahmen irgendwo angeboten, aber es wird im Unternehmen nicht gelebt. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das top-down lebt. Da würde ich ja gerne ein Beispiel bringen. Wir erleben ganz oft, dass wenn in der Geschäftsführung das Verständnis und das Bewusstsein für die Gesundheit da ist und der oder diejenige das dann eben dementsprechend lebt und vorlebt, dass das dann im Unternehmen ganz, ganz, ganz eine andere Wirkung hat. Weil dann leben es die Führungskräfte auch und eben auch die gesamte Belegschaft schafft es dann viel, viel besser, gesunde Gewohnheiten in ihren Alltag zu integrieren. Aber jetzt nochmal ganz klar zu den Vorteilen. Wenn ich gesunde Mitarbeiter habe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, dann seien die produktiver, sie seien leistungsfähiger, sie seien glücklicher, weil ich glaube, das kann sich jeder und jede einfach als ganz, ganz gut vorstellen, wenn man sich in seinem Körper, in seiner Haut nicht wohlfühlt und das hat ganz oft mit Gesundheit zu tun, dann bin ich einfach nicht so leistungsfähig, dann bin ich vielleicht eher mal ein bisschen grantig unterwegs. Oder
absolut.
Also das macht einfach ganz, ganz viel mit seinem Körper und da gehören eben verschiedene Säulen dazu, was man für seine Gesundheit alles tun kann. Und ich bin der Meinung, Unternehmen der Zukunft und innovative Unternehmen, da gehört das Thema Gesundheit ganz klar dazu.
Wir sprechen gleich noch darüber, wie man das konkret umsetzen kann. Zunächst einmal, klingt das ja alles sehr gut. Deswegen würde mich interessieren, wie weit sind denn die Unternehmen in Südtirol und in Nordtirol, wo ihr euch bewegt, schon bei der Umsetzung?
Manche schon extrem gut unterwegs, wirklich. Also wo ich sage, wow, das hat einen unglaublichen Effekt. Die Mitarbeitenden tragen das dann auch nach außen, was dann auch wiederum auf die Arbeitgeberattraktivität einzahlt. Also immer wenn wir von Employer Branding sprechen, hoffe ich, dass auch das Thema Gesundheit da dabei ist, weil moderne Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sollten das auf dem Schirm haben. Und da ist vielleicht auch ganz spannend, Gen Z, also die Generation Z, hat noch einmal ganz ein anderes Verständnis und Bewusstsein für das Thema Gesundheit. Also auch zum Thema Achtsamkeit, wie gehe ich mit meinem Körper um? Und das sind immerhin auch die Arbeitskräfte, die wir in Zukunft brauchen werden. Und da habe ich sicherlich einen großen Wettbewerbsvorteil, wenn ich da zum Thema Gesundheit, Produktivität und Leistungsfähigkeit was mache.
Also es gibt die Vorreiter. Die große Masse ist wahrscheinlich noch nicht so weit, nehme ich an. Ich weiß es nicht.
Ja. Also.
Das heißt, es ist noch viel Potenzial da.
Es ist noch viel Potenzial da und darin sehen wir auch unsere Aufgabe. Also wir sind ganz, ganz viel in den Unternehmen, wo wir extrem viel Bewusstsein eben auch schaffen für das Thema. Viel in den Austausch gehen mit den Unternehmen, wo man erst einmal zuhört und fragt, wo seien denn vielleicht auch eure Schwierigkeiten, eure Herausforderungen, wo können wir euch unterstützen, ganz, ganz speziell in eurer Branche, in eurer Situation, mit eurer Kultur, mit euren vielleicht x verschiedenen Standorten, das ist ganz oft ein Thema. Und ich glaube aber, und wir sehen in letzter Zeit einen extremen Wandel, das muss ich schon sagen.
Woran scheitert es bisher, dass mehr umgesetzt wird? Also was sind da so die häufigsten Hindernisse, denen ihr begegnet?
Ich glaube, dass ganz oft einfach das Bewusstsein noch nicht da ist, vor allem eben im C-Level, in der Management-Ebene. Und da ist ja ganz klar unsere Aufgabe, dass wir vor allem auch die vordergründig einmal abholen und die vor allem auch mal selber spüren lassen, was das mit einem macht, wenn man auf seine Gesundheit schaut. Und eben vor allem auch das Thema Produktivität und Leistungsfähigkeit, weil ich weiß nicht, ob wir vielleicht später noch auf das zu sprechen kommen, aber nehmen wir mal das Thema Schlaf her. Wenn ich über Wochen hinweg einfach zu wenig Schlaf habe, was sicherlich bei vielen der Fall ist, dann sinkt meine Leistungskurve ganz, ganz stark nach unten.
Wir können gern direkt beim Thema Schlaf bleiben. Das hätte ich zwar für später eingeplant gehabt, aber weil wir schon davon sprechen, da interessiert mich natürlich, ist das tatsächlich Unternehmenssache? Das ist ja wirklich etwas absolut Privates, also die allerwenigsten schlafen im Büro, hoffe ich. Was kann da das Unternehmen machen?
Ja, tatsächlich, da gebe ich dir recht, dass es eine sehr private und intime Sache ist und ich will mir jetzt auch nicht vorstellen, dass irgendein CEO oder eine CEO beim Mitarbeitenden zu Hause den Schlaf kontrolliert oder irgendwie misst. Darum geht es aber überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, dass ich sage, ah, da wieder, geh proaktiv in die Sensibilisierung, schul deine Mitarbeitenden dahingehend, was sie für ihre Schlafhygiene machen können und gib ihnen so das Wissen und die Tools an die Hand. Um das geht's mehr. Also es geht weniger darum, dass ich da direkt eingreife und den an die Hand nehme und sage, und jetzt machst du das so und jetzt machst du das so, sondern Wissen vermitteln und dann schon liegt es natürlich in der Eigenverantwortung von jedem und jeder Einzelnen.
Es gibt mehrere Säulen, hast du gesagt, die das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst. Wir haben jetzt über Schlaf gesprochen. Was würdest du sagen, was hat den größten Einfluss oder was hat die größte Auswirkung auch positiv gesehen?
Da gibt es nicht eine einzige Säule. Also das ist alles in Wechselwirkung. Wenn wir jetzt einmal schauen auf die Themen Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit und eben Schlaf. Und was ich auch finde, was absolut zu dem ganzen Kosmos Gesundheit dazugehört, ist auch natürlich die soziale Gesundheit. Weil das muss man schon dazu sagen, ich kann mich körperlich noch so wohlfühlen, wenn ich mich in meinem Team nicht wohlfühle und mit meiner Führungskraft nicht zurechtkomme, dann wird es schwierig.
Ja, dazu muss man sagen, Laura und ich besuchen derzeit gemeinsam einen Kurs und haben kürzlich gehört, 70% des Engagements hängen von der Führungskraft ab, was auch alle Führungskräfte jetzt ermutigen sollte, das besonders gut zu machen, denn man hat einfach großen Einfluss darauf, was am Ende rauskommt, am Ende des Tages, genau.
Absolut, und auch da wieder. Ich kann super bei den Führungskräften schon ansetzen, dass ich sage, ich schule in erster Linie einmal die, ich mache, also wir bieten ja eine breite Palette, auch von Workshops, aber auch von zu der Organisation von ganzen Gesundheitstagen, wo man verschiedene Themen mit einbauen kann. Die machen wir auch ganz gerne outdoor, weil wir haben es bei uns da einfach wunderschön und die Natur macht auch was mit uns, mit unserem Wohlbefinden. Und wenn ich aber sage, ich stärke meine Führungskräfte schon dahingehend, die haben auch das Bewusstsein für das Thema Gesundheit, dann können die das in die Teams tragen. Und dann haben wir richtig tolle Erfolge gesehen in der Vergangenheit, wirklich.
Schauen wir uns vielleicht die Säule Bewegung genauer an. Es heißt ja, öfters sitzen sei das neue Rauchen. Viele von uns haben nun mal einen Bürojob, nicht alle, das ist klar. Welche Tipps möchtest du jetzt gerade im Hinblick auf Büro Jobmenschen geben?
Das ist tatsächlich eins von meinen Lieblingsthemen, weil mir das so unglaublich am Herzen liegt. Also das kann man sich oft gar nicht vorstellen, wie lang wir tagtäglich sitzen. Und mit dem Wissen, was ich oft habe, kann ich mir es fast nicht verkneifen, dass ich, oder beziehungsweise darf ich einfach zu jedem gern hingehen und sagen, hey, bitte steh zwischendrin einfach wieder mal auf, mach eine kurze Pause, nutz den Gang zum Drucker, insofern noch Sachen gedruckt werden, oder bau ganz bewusst Bewegungspausen ein, was wir zum Beispiel auch machen mit unseren kurzen und knackigen Mobility Breaks. Das sind einfach so 10- bis 15-minütige Pausen, wo man einmal den ganzen Körper wieder durchmobilisiert. Und in vordergründig darf man jetzt meinen, das ist fantastisch für unseren Bewegungsapparat. Aber wo der Clou eigentlich liegt, ist, unser Gehirn wird wieder frisch und wir können danach wieder viel, viel besser weiterarbeiten. Es macht Spaß, weil es im Team gemacht wird und es stärkt auch dementsprechend den Teamzusammenhalt. Und was, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt ist, ist, dass wir das tägliche Sitzen, was wohlgemerkt bitte im Durchschnitt oft 9 Stunden sein, 9 Stunden, das schaffen wir nicht einmal auszugleichen, wenn wir am Abend eine Stunde Sport machen.
Okay, das wusste ich auch nicht.
Also das ist...
Würde es aber reichen, zum Beispiel jede Stunde auch nur 1 Minute sich zu bewegen, oder wäre das dann umsonst?
Viel, viel besser. Viel, viel besser. Also es geht viel mehr darum, dass man das ständige Sitzen, und das ist ja wirklich was Ständiges, immer wieder unterbrechen. Und da gibt es die ein oder anderen Tipps und Tricks, wie beispielsweise, vielleicht hat einmal jemand von der Pomodoro-Technik gehört, dass man einfach einmal sich sozusagen einen Timer stellt, wo man Fokusarbeit macht. Dann macht man eine 5-minütige Pause. Da kann man einfach einmal aufstehen, eine Runde gehen, auf die Toilette gehen und dann wieder 25 Minuten Deep Work machen. Und das zum Beispiel steigert die Produktivität nachweislich extrem.
Spannend. Wir haben jetzt über Bürojobs gesprochen. Wie ist es da mit den Arbeitsbedingungen? Was kann man da machen? Stehschreibtische werden ja immer beliebter. Ist das so das Must-Have?
Ja, ich kann nichts anderes dazu sagen. Also ja, bitte. Ich weiß, es ist wirklich, vor allem wenn es große Unternehmen sind, es ist dann gleich mal eine sehr, sehr hohe Investition. Aber die macht sich bezahlt. Und die macht sich aber nur dann bezahlt, wenn die höhenverstellbaren Schreibtische auch genutzt werden. Weil das haben wir natürlich auch des Öfteren schon erlebt, dass in den Unternehmen fantastisches Equipment drinnen ist, aber es leider nicht genutzt wird. Und da haben wir eben genau wieder das Verhältnis zwischen Verhältnisprävention, also Tisch, und Verhaltensprävention. Und wenn ich die Verhaltensprävention nicht mache, eben sprich, ich muss die Mitarbeitenden dementsprechend schulen und darauf hinweisen, dann tut es wirklich weh, dass man so eine Investition gemacht wird, wenn sie nicht genutzt wird.
Du hast schon angesprochen jetzt, dass es sich eben auszahlt für die Unternehmen. Inwiefern kannst du das vielleicht noch deutlicher belegen? Wir haben ja sehr viele datengetriebene GeschäftsführerInnen, die sich gerne die Zahlen anschauen wahrscheinlich.
Mhm. Bei den Zahlen ist es tatsächlich so, dass die erste Kennzahl, was einem so in den Kopf kommt, wo man das vielleicht messen kann, der Krankenstand ist. Ich sage immer dazu, ja, ist eine Möglichkeit, aber möchte auch hinzufügen, dass der Krankenstand von so, so vielen Faktoren abhängt. Das kann nicht daran wettgemacht werden, dass man jetzt irgendwie 2, 3, 4, 5 Maßnahmen einführt und wenn dann wieder die nächste Grippewelle kommt, dann bringt die ganze Statistik wieder durcheinander. Deswegen, das ist zwar eine Kennzahl, aber sicherlich nicht die beste Kennzahl. Was wir zum Beispiel machen, um dementsprechend in die Messbarkeit auch zu kommen, ist, dass wir vorher und nachher Umfragen machen. Das ist dann zwar das subjektive Empfinden von den Mitarbeitenden, aber letzten Endes geht es um das. Sie fühlen sich besser. Also wir haben eine 70-prozentige Steigerung der Arbeitsmotivation durch die Mobility Breaks erhalten. Das ist unglaublich. 70%, das soll sich mal einer vorstellen. Und durch so eine kleine Maßnahme, man muss nicht ein Programm fahren von, ich muss von in der Früh bis auf Nacht nur was zum Thema Gesundheit machen, weil das, um das geht es ja in dem Sinne nicht. Wir sind ja im Unternehmen, weil wir da arbeiten. Aber ich kann durch ganz kleine Initiativen, die aber kontinuierlich gemacht werden, um das geht es eigentlich, wenn wir mit denen ja tagtäglich sitzen, dann soll man bitte auch tagtäglich was dagegen tun, dass wir da wieder ein bisschen in den Ausgleich kommen und in die Balance kommen. Und da denke ich mir einfach, wenn man mit so kleinen Maßnahmen, also so 80-20-Regel, wenn man mit so kleinen Maßnahmen so einen großen Hebel hat, ja dann muss ich besser gestern angefangen haben, sowas zu integrieren als wir morgen.
Wie ist das bei Unternehmen, wo die Mitarbeitenden auf die Haxen sein, wie man so schön sagt im Dialekt? Also ich denke mir, stelle mir da jetzt ein Bauunternehmen zum Beispiel vor, wo die Mitarbeitenden mitunter sehr schwere Lasten auch tragen müssen. Die sitzen ja dann nicht den ganzen Tag. Wie ist das bei den Unternehmen?
Genau, also da ist es eigentlich ähnlich wie bei den, ich sage jetzt einmal, Bürotigern, weil man muss sich das so vorstellen. Man hat eine tägliche Belastung, heißt man es jetzt einmal, die man hat in seinem Arbeitsalltag und die schaut je nach Berufsgruppe, je nach Feld anders aus. Und diese täglichen Belastungen beanspruchen auch andere Muskelgruppen im Körper. Und genau die Belastungen, was man hat, soll man dann dementsprechend auch wieder Ausgleichsübungen sozusagen machen. Und aber vor allem, also jetzt, um jetzt auch ganz konkret zu werden, in Produktionen oder auf dem Bau oder eben dort, wo man wirklich körperliche Arbeit verrichtet, geht es gar nicht maßgeblich darum, dass man jetzt zum Beispiel jetzt ganz die richtige Hebetätigkeit hat, sondern vielmehr darum, dass sie generell die Körperpartien, die ich beanspruche, dementsprechend stärke. Also wenn ich einfach eine gute Muskulatur habe, wenn ich die Partien gut gestärkt habe, dann halte ich die Belastungen auch besser aus.
Sprechen wir vielleicht noch über die Ernährung als weitere große Säule. Manche kennen das Dilemma. Daheim schaffen wir es noch vielleicht recht gesund zu frühstücken und mittags in der Mensa bestellen wir dann doch wieder die große Portion Carbonara. Ja, welche Hebel haben denn da die Unternehmen?
Einige. Wenn wir jetzt zum Beispiel einmal generell auch wieder an die Rahmenbedingungen denken, kann ich einfach schauen, dass es ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen gibt. Und das muss man aber ganz ehrlich auch wieder dazu sagen, du kommst auch wieder darauf an, was für ein Unternehmen habe ich denn und was für Tätigkeiten verrichten denn meine Mitarbeitenden. Weil ein Büromitarbeitende braucht was anderes, wie jemand, der was den ganzen Tag, wie du vorher so schön gesagt hast, auf die Haxen ist. Der verbraucht ja auch ganz anders, als wir, wenn wir eben tagtäglich sitzen. Aber da kann man eben ganz viel machen und auch, also immer da jetzt zum Beispiel in der Verhältnisprävention schauen, dass es ein gesundes, ausgewogenes Mittagessen gibt, auch die Automaten dementsprechend bestücken. Also wir sehen ganz, ganz oft, dass in die Automaten einfach nicht so gute Dinge drin sein. Da kann man natürlich auch schon machen, weil das kennt man ja von daheim auch selber. Wenn die Süßigkeiten daheim sind, dann ist es ja ganz, ganz sicher. Und man soll es sich ja nicht schwerer machen, wie es schon schon ist. Und da kann ich in der Hinsicht schon viel machen. Und dann auch wieder auf der anderen Seite einfach Tipps, Tricks, Schulungen zur Ernährung geben, auch gemeinsame Kochworkshops vielleicht machen, wo man eben auch noch viel mehr in die Umsetzung agieren kann. Also da gibt es eine breite Palette, was man da machen kann.
Wie ist das, wenn man auswärts essen geht als Team? Da kommt dann wahrscheinlich wieder die Verhaltensprävention zum Tragen, dass man einfach weiß, was man bestellen sollte, damit man nicht ins Mittagsloch fällt, oder?
Ja, absolut. Also du gibst schon einige Tipps und Tricks. Es ist aber auch, und das darf ich echt gerne dazu sagen, es ist wirklich extrem individuell, weil jeder Körper und jeder Mensch verarbeitet die Dinge auch anders. Und dort darf ich gerne mit auf den Weg geben, dass man auch ein bisschen auf sich selber horchen soll. Was tut denn einen gut? Aufmerksam sein und einmal aufschreiben. Gibt es bestimmte Mittagessen, wo ich viel mehr da bin? Aber so meine Highlight-Tricks sind eigentlich, dass man zuerst einmal mit einem Salat startet, im besten Falle. Und das mit einem ganz normalen Dressing drauf, bitte. Jetzt nicht mit einem großen Mayonnaise oder was auch immer Dressing. Essigöl, wir haben eh so gute, hochqualitative Produkte da, weil die Säure, die was im Essig drinnen ist, die hilft ins, beziehungsweise die bereitet unseren Körper, jetzt ganz vereinfacht gesagt, besser darauf vor, was danach kommt. Und da kann man die auch, wenn man jetzt sagt, eher kohlenhydratlastige Hauptgerichte besser verwerten. Langsam essen, wenn es geht. Weil das Sättigungsgefühl setzt erst ein bisschen später ein, so circa noch 20 Minuten. Und einer von meinen Favorite-Tipps und Tricks, geht es danach ein paar Schritte. Also das ist wirklich das Beste, was man tun kann. Ist auch wissenschaftlich belegt, dass wenn man nach dem Essen einfach ein paar Schritte geht, man weiß es ja. Also der Verdauungsspaziergang ist auch wieder eine tolle Maßnahme, wenn man das intim machen will. Und genau.
Es gibt noch einen Riesenbereich, den wir jetzt leider nur anschneiden können, weil die Zeit schon recht fortgeschritten ist. Die mentale Gesundheit. Und da spielt auch das Soziale eine Rolle, wie du es davor schon angesprochen hast, das Team. Wenn man sich nicht wohlfühlt, schlägt sich das natürlich auch auf die mentale Gesundheit nieder. Was sind denn so die häufigsten Baustellen, die ihr im Bereich Mentales seht?
Das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen wieder sehr unterschiedlich. Eben auch wie ist der Arbeitsalltag strukturiert, was für Arbeitsbedingungen hat man. Ganz oft ist das Thema Stress einfach sehr präsent und ich glaube, was ich da auch gern mitgeben tat, ist, dass oft meinen die Menschen, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel extrem viel Stress oder ich habe irgendein mentales Problem, dass ich dann noch mehr ins Mentalcoaching gehen kann. Und ich rede jetzt da immer noch von gesunden Menschen, bitte, gell? Also nicht von, wenn jetzt eine diagnostizierte Krankheit ist, wo man wirklich in Therapie sich begibt. Aber vielleicht nochmal ein Denkanstoß von einer anderen Perspektive, dass wenn man sagt, okay, ich bin mental einfach überlastet, es ist mir alles zu viel, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, ich hätte eine To-Do-Liste mit 20 To-Dos drauf, aber es geht einfach nichts mehr weiter, geht einmal auf die andere Ebene. Geht auf die körperliche Ebene, bewegt ein bisschen, geht kurz in die frische Luft aus und macht ein paar Schritte oder macht ein paar Übungen. Und dann geht es danach oft wieder leichter, oder? Wenn noch eine Stufe drüber, für die, die schon ambitionierter sein, macht Sport. Weil während dem Sport machen, werden einfach die Glückshormone ausgeschüttet. Man ist wieder zufrieden, man mit sich selber, man hat einfach das Gefühl, ich habe was geschafft, man kommt ins Schwitzen. Und dann geht es danach oft wieder viel, viel leichter. Aber nichtsdestotrotz auch da wieder einfach schauen, dass man Bewusstsein schafft für das Thema, vor allem auch, wie es im Unternehmen gelebt wird. Da kommt es auch wieder darauf, wo man mich getraut, zu meiner Führungskraft zu sagen, da ist mir jetzt einfach einmal, das ist mir zu viel oder ich schaffe es nicht. Oder dann haben wir schon ganz eine andere Grundlage.
Und auch wahrscheinlich die Fähigkeit der Führungskräfte, mit ihrem eigenen Stress umzugehen, ist da wieder entscheidend, genau. Nehme ich an.
Genau, einfach, wenn du, das ist generell so, wenn du eine Führungskraft bist und du predigst zwar was, aber lebst selber nicht, dann hat man da allem den Gap drinnen und dann denkt sich der Mitarbeitende, hä, wieso soll nie das bitte tun, wenn es die Führungskraft nicht einmal tut? Und da spielen sie auch wieder eine sehr, sehr große Rolle.
Du hast vorhin die Krankenstände angesprochen, das ist ja auch so ein Thema. Krank sein, wir SüdtirolerInnen sind da ja fast Weltmeister, möchte ich sagen, im Krank zur Arbeit gehen, das belegen auch die Zahlen. Was sollten Unternehmen im Hinblick auf diese Zahlen machen?
Es bringt da im Endeffekt nicht viel, wenn jetzt der Mitarbeitende über Wochen hinweg vielleicht sich eigentlich nicht wohlfühlt oder krank ist und der jetzt trotzdem sich immer ins Unternehmen schleppt, sage jetzt wirklich einmal aus Pflichtbewusstsein. Ja, Pflichtbewusstsein ist wichtig und braucht man auch, dass man jetzt nicht alle gleich beim ersten Problemchen oder beim ersten Symptom irgendwie sagen, so, huh, also nein, heute gehe ich sicher nicht, das ist die eine Sache. Aber ich glaube, das andere ist wirklich, wenn du sagst, dass das Mitarbeiter nicht sein, die das einfach über einen Zeitraum machen, wo irgendwann kommt der Dusch. Und dann ist aber viel, viel größer und dann fällt der oder diejenige echt lang aus. Und das ist dann auch schon einmal rein wirtschaftlich fürs Unternehmen und auch für die Person selber einfach nicht fein.
Wir haben jetzt ganz, ganz viel gesprochen und vielleicht fragen sich jetzt manche, die ein kleines Unternehmen haben, kann ich das auch machen?
Dann sage ich, ja logisch, weil wir haben uns wirklich auch zur Aufgabe gemacht, vor allem KMUs auch zu betreuen. Das ist wirklich so ein Irrglaube, dass nur große Unternehmen das machen können. Ich persönlich finde, vor allem in KMUs, ja, das ist ja dann noch viel, viel cooler, weil ich sehe da viel schneller und direkter die Erfolge. Ich kann noch viel intensiver mit den Teams zusammenarbeiten und das ganz oft ist es ja auch eine Budgetfrage. Aber ich sage, wenn ich das Mindset für das habe, wenn ich Arbeitgeber und Arbeitgeberin der Zukunft bin, dann schaffe ich für das Budget. Und man kann das in einem kleinen Ausmaß machen und man kann es sehr, sehr groß machen. Und man kann ja auch mal klein starten. Also das ist, glaube ich, das. Wir haben ganz viele von unseren Maßnahmen, die sind einfach hands-on. Da können wir morgen sagen, wir starten, da braucht man nicht irgendwie irgendwelches riesiges Equipment oder Rahmenbedingungen. Oder ganz oft ist es so, dass zum Beispiel die People and Culture Abteilung oder HR sagen, ich schaffe das jetzt gerade einfach nicht. Ich habe so viele andere Themen am Tisch und das liegt dann meistens auch bei Ihnen. Aber da kommen wir ins Spiel, weil wenn wir was machen bei den Unternehmen, dann liegt der ganze Organisationspart bei uns. Natürlich sind wir auf das Mitwirken des Unternehmens angewiesen, aber nichtsdestotrotz möchte ich da wirklich noch einmal betonen, dass das nicht was ist, was jetzt so riesig aufgebauscht werden muss und wo man ein Dreivierteljahr lang eine Planung für das braucht. Das geht damit um die Priorität.
Ein schönes Schlusswort. Wir sind schon ans Ende gekommen und zum Abschluss stellen wir immer drei kurze Fragen mit der Bitte um ebenso kurze Antworten. Was ist das beste Buch, das du zuletzt gelesen hast?
Eins von meinen absoluten Lieblingsbüchern ist einfach das Buch von James Clear. Atomic Habits heißt es auf Englisch, die 1%-Methode auf Deutsch. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist also eins von meinen Lieblingsthemen generell, da geht es um Gewohnheitsbildung und eben um das ganze Thema mit kleinen Schritten zur Verhaltensänderung zu kommen. Wir haben gestern, Sabina, das Thema gehabt, bei welchen Dingen werde ich zum Nerd? Da kann ich zum Nerd werden. Also das, da fuchse ich mich so unglaublich ein, weil da spüre ich schon ganz, da wäre ich ganz enthusiastisch.
Ich sehe es schon wieder, ich unterbreche dich jetzt aber, weil die Antwort war nicht ganz so kurz, aber interessant, deswegen habe ich dich erst jetzt unterbrochen. Zweite Frage, mit wem würdest du gern mal zu Abend essen?
Ich würde total gerne mal mit Lea Sophie Kramer zu Abend essen. Das ist eine Gründerin und mittlerweile Investorin aus Deutschland und die finde ich super cool und mit der würde ich mich einfach gerne mal unterhalten.
Was in deinem Büro würdest du nie hergeben?
Meinen Hund.
Also Laura hat den süßesten Hund der Welt, ich habe ihn gesehen.
Ja, das ist so mein Daily Reminder, immer wieder Bewegung einzubauen, weil sie streckt und reckt sich, bald ihr sozusagen einmal in den Sinn kommt oder bald sie fühlt, sie braucht es und dann mache ich da gleich mal einen herabschauenden Hund mit.
Super, herzlichen Dank Laura für deine Zeit.
Danke Sabina.
Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die bis dahin Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder besuchen Sie uns gerne auch online unter swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.